Fräsers Job hat mit Wasserstoff und Wissenschaftsmanagement zu tun. Am ZBT.
Botenstoff, der Biologie-Berufe-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Botenstoff-Podcast, Episode 26, veröffentlicht am 7.05.2026. Mein Name ist Peter Kohl-Hartmann und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Gespräch dieser Episode habe ich mit jemandem geführt, die auch an der gleichen Uni arbeitet wie ich. Oder mehr oder weniger. Was das heißt, das wird uns Theresa im Einzelnen erzählen. Viel Spaß beim Reinhören und am Ende dieser Folge gibt es wie immer noch ein kurzes Update und einen Ausblick auf die kommenden Episoden. Viel Spaß beim Reinhören.
Heute sitze ich zusammen mit Theresa Schredelseker hier an der Uni Duisburg-Essen. Theresa, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir hier zu sprechen.
Ja, gerne. Hallo.
Ich habe vorneweg immer drei kurze Fragen so zum Einstieg. Und die erste Frage wäre, was ist dein Lieblingsorganismus?
Also spontan fällt mir das Bärtierchen ein. Das hat bestimmt schon mal jemand gesagt, oder?
Das, tatsächlich, ja. Bärtierchen auf die Eins.
Also ich glaube, als Kind fand ich Delfine toll, aber über die habe ich jetzt einfach schon ziemlich lange nicht mehr nachgedacht. Ja. Die Fruchtfliege finde ich auch ganz großartig und den Zebrafisch selbstverständlich auch.
Ah ja, sehr schön. Merkt man schon, die Modellorganismen, die haben es dir angetan.
Ja,
ja. Ja, sehr gut. Würdest du wieder Biologie studieren?
Nein, weil ich habe es ja schon studiert. Also ich spiele immer mal wieder mit verrückten Ideen, nochmal irgendwas zu studieren und dann würde ich gerne noch was anderes studieren. Aber wenn ich nochmal nur ein Fach studieren könnte auf unbeschriebenem Blatt, dann ist Biologie schon sehr, sehr, sehr weit oben.
Ja, sehr schön. Und wenn du keine Biologin wärst, was wärst du dann?
Mir fällt da spontan ein, dass ich mit einem Menschen in Freiburg geredet habe, der gesagt hat, I always thought I wanted to study biology, but then I realized I wanted to study biologists. Und der war aus den Science and Technology Studies und das ist so ein Feld, was sich das Wissenschaftssystem selber zum Untersuchungsgegenstand macht. Und das finde ich auch sehr spannend.
Spannend, ja. Stelle ich mir dann halt so ein bisschen vor, wie, also manche Menschen gehen in den Zoo und studieren da Affen und andere gucken in Labore durch Glasfenster und gucken, was machen da die Forschenden.
Genau, so. Das ist tatsächlich so ein bisschen, genau das hat eigentlich ein Mensch mit dem Namen Bruno Latour in den 70er Jahren mal gemacht und hat damit eigentlich ein bisschen dieses Feld eröffnet.
Ah ja. Sieh an, der sagt mir jetzt nichts. Kannst du kurz sagen, was der genauer gemacht hat? Also er hat
exakt das gemacht. Also der kommt im Prinzip aus so einer Soziologie oder Kulturanthropologie Richtung und er hatte einen Freund oder Bekannten, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, aber wenn ich das richtig erinnere, hatte er einen Bekannten, der war Professor für Neuroendokrinologie. Und die haben dann darüber gequatscht und Bruno Latour fand es spannend und der Typ fand es völlig in Ordnung, dass er dann in dieses Labor gegangen ist und tatsächlich, meine ich, ein Dreivierteljahr lang da einfach, wie du sagst, wie so ein Feldforscher mit Notizblock quasi da gesessen hat und sich angeschaut hat, wie die ganzen WissenschaftlerInnen das da so machen und dann ein Buch darüber geschrieben hat und damit eigentlich ziemlich aufgeräumt hat mit so einer Idealvorstellung von Wissenschaft, die damals eigentlich die Wissenschaftstheorie hauptsächlich noch geprägt hat und hat eigentlich ein sehr viel, sagen wir mal, vielleicht chaotischeres oder halt einfach vielleicht realistischeres Bild von Wissenschaftsgeschehen gezeichnet.
Ah ja, witzig. Ja, cool. Aber du bist ja jetzt heute Biologin, hast also damals Biologie studiert. Wann und wo war das denn?
Also vielleicht ganz kurz noch, ob ich heute noch Biologin bin, finde ich immer so ein bisschen eine schwierige Frage. Aber wenn man es so versteht, dass man das studiert hat, dann auf jeden Fall, ja. Ich habe studiert in Innsbruck, da bin ich auch aufgewachsen. Und ich habe eigentlich, als ich angefangen bin und als ich an die Uni gekommen bin, habe ich zunächst mal alle Studiengänge also ignoriert, also alle Curricula ignoriert und einfach mehr Lehrveranstaltungen rausgepickt aus allen Fakultäten, die mich so interessiert haben. Und dann bin ich gelandet bei der Biologie, aber teilweise in Kursen, wo halt eigentlich 5-, 6-, 7-, 8 Semestrige drin saßen. Teilweise hatte ich dann noch sehr große Schwierigkeiten, dem zu folgen. Saß auch auf der Chemie, saß auf der Philosophie, auf der Psychologie und habe mir erstmal ein Jahr lang so alles angeschaut, was interessant klang.
Sehr cool.
Ja, und dann habe ich halt wirklich gemerkt, dass mir eben gerade, weil ich in diesen höhersemestrigen Bio-Kursen saß und dachte, das klingt voll spannend, aber ich check's nicht, habe ich mir gedacht, okay, ich möchte eigentlich doch irgendwo in einer Disziplin so ein richtiges Fundament haben und so ein richtiges, solides Wissen. Und dann habe ich quasi in meinem zweiten Jahr an der Uni, habe ich Biologie so richtig, wie es gedacht war, angefangen und habe aber nebenher auch dann vor allem Philosophie, was ich dann ja auch später noch abgeschlossen habe, weiter studiert.
Mhm. War das bei euch auch so, dass gerade Physik und Chemie und Mathe und eben diese Nebenfächer eigentlich eine ganz große Rolle auch in den ersten 1, 2, 3 Semestern gespielt haben? Also so höre ich das oft von deutschen Studiengängen, oder war das eben anders?
Ich glaube, es war noch ein bisschen anders bei uns, weil wir hatten da mehrere Iterationen dieser Bologna-konformen Studiengänge. Das, was jetzt am Ende Bachelor heißt, ist nicht unbedingt das, was ich studiert habe. Ich habe, das ist jetzt, geht sehr in die Hochschulverwaltung rein, ist eigentlich vielleicht nicht so spannend, aber die ersten Versionen der dreijährigen Studiengänge, die die Uni Innsbruck hervorgebracht haben, haben sich als nicht Bologna-konform rausgestellt. Deswegen wurden die auch nicht mit Bachelor abgeschlossen, sondern mit Baccalaureat.
Ach.
Das ist also so ein Ding, was es nur so ein paar Jahre gab für diese merkwürdigen Studiengänge, die für mich allerdings sehr vorteilhaft waren, weil das waren im Prinzip verhunzte Diplomstudiengänge, wo jemand eigentlich so ein Diplomstudium genommen hat, so ein vierjähriges, und ein Jahr abgeschnitten hat, aber sehr viel Wahlfreiheit eigentlich übergelassen hat, sehr wenig Voraussetzungsketten waren da eben drin. Das heißt, du hattest eigentlich noch ziemlich viel Freiheit im Studieren, aber hast dir diese langwierige Diplomarbeit gespart und hast dann nach 3 Jahren diesen merkwürdigen Abschluss, den ich bis heute habe, dann bekommen.
Cool. Gibt es einzelne Fächer, die dir da noch in, oder Vorlesungen, die dir in ganz besonderer Erinnerung geblieben sind?
Oh ja, viele. Wir hatten einen Mikrobiologie-Professor, der war legendär. Auch deswegen, weil er sagt, wir hatten ja recht viel Wahlfreiheit in den Studiengängen in Innsbruck und deswegen gab es auch noch freie Wahlfächer. Da konntest du dir wirklich universitätsweit irgendetwas aussuchen. Und dieser Mikrobiologie-Professor hat sich immer dadurch gerühmt, dass er zwar nur, also jedes Jahr gehen 200-300 Biologiestudierende durchs Biologiestudium, aber seine Prüfung schreiben 500, 600, 700 Leute jedes Jahr. Und er hat gesagt, weil die so interessant ist. Und tatsächlich war aber sein Prüfungsmodus so, dass es schon allein rein spieltheoretisch eigentlich nicht möglich war, durch die Prüfung zu fallen. Selbst wenn man nicht mal die Fragen gelesen hat, die Multiple-Choice-Fragen, sondern einfach alles angekreuzt hat. Insofern, ich glaube, ihm wurde öfters mal versucht, das zu sagen, dass sein Prüfungsmodus vielleicht da mit dran schuld sein könnte, aber er war überzeugt davon, dass seine Vorlesung einfach sehr spannend war.
Der war einfach gut, der Mann.
Ja.
Ja, schön. Und gab es eine Abschlussarbeit damals? Also hast du dann schon einen Fokus legen müssen?
Zwei. Ich weiß nicht, wer das in welcher Curricularkommission das passiert ist, aber ich habe ja 2 von diesen Baccalaureatsstudiengängen gemacht, Biologie und Philosophie. Und beide habe ich mit jeweils 2 Baccalaureatsarbeiten abgeschlossen. Also habe ich quasi 4 Bachelor oder so ähnlich Arbeiten geschrieben.
Hut ab.
Die allerdings, muss man sagen, im Umfang jetzt mehr oder weniger eine ausgiebigere Seminararbeit waren.
Ja. Und was waren dann die biologischen Arbeiten, die du da geschrieben hast?
Also dadurch, wenn du dir vorstellst, 300-400 Biologiestudierende, jeweils 2 Bachelorarbeiten, das war so ein bisschen schwierig. Deswegen wurde den Leuten auch nahegelegt, dass eine davon eine reine Literaturarbeit ist. Also kannst du dir vorstellen, so eine Art Review, Pseudo-Review zu schreiben. Da habe ich geschrieben über Wind Signaling in der Neurogenese. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
nicht mehr auf Anhieb so, also ganz, ganz dunkel, ich versuche zu kramen, ich erinnere mich ganz dunkel, aber nicht so wirklich, also erklär gerne nochmal, was es damit auf sich hat.
Ja, Wind ist so ein relativ wichtiger Signalweg und wie die meisten von diesen Signalwegen ist Wind Signaling so ziemlich an allen, vor allem allen embryonalen Entwicklungsprozessen, aber auch im adulten Organismus an ganz, ganz, ganz vielen Stellen im Einsatz, mhm, in verschiedenen Abwandlungen, da gibt es kanonische und nicht kanonische Wind-Signalwege. Und wie gesagt, in ungefähr jedem Organsystem und überall spielt es irgendwie eine Rolle. Und ich habe mir angeschaut, was Wind Signaling in der Neurogenese für eine Rolle spielt. Und eigentlich muss man sich ehrlich sein, dass allein schon dieses Thema so riesig ist, dass man darauf ganze Karrieren aufbauen kann. Also waren das wirklich eher so ein bisschen Gehversuche im Sortieren von wissenschaftlicher Literatur. Und die experimentelle Arbeit, die ich gemacht habe, da bin ich eben dann zum ersten Mal in Kontakt mit dem Zebrafisch gekommen und habe mich gleich schockverliebt. und da war es aber eine Fragestellung über Calcium-Signaling in den Beta-Zellen, in den Insulinproduzierenden der Bauchspeicheldrüse.
Cool. Und da warst du dann, also hast du letztlich, vermute ich mal, auch eine promovierende Person unterstützt oder war das ein richtig eigenständiges Projekt, was du da gemacht hast?
Das war eher ein eigenständiges Projekt. Das war mal wieder, wie es vielleicht häufiger passiert, dass sich der Professor, der Lehrstuhlinhaber da in ein Tool verliebt hat, von dem er gedacht hat, Mensch, das könnte doch für unsere Forschung voll gut sein. Damals waren das so fluoreszente Calciumsensoren. Und die Arbeit hat dann im Wesentlichen darin bestanden, diese fluoreszenten Calciumsensoren unter verschiedene gewebsspezifische Promotoren zu klonieren, so dass die dann in den Beta-Zellen exprimiert werden und da eben Calcium-Signaling anzeigen durch Fluoreszenzveränderungen.
Das heißt, also am Ende hat man eben leuchtende Zellen gehabt, die man dann unter dem Mikroskop angucken konnte.
Genau, im Idealfall ja. In der Bachelorarbeit ist es natürlich ein bisschen schwieriger, auf die nächste Generation Zebrafische zu warten.
Das dachte ich gerade auch. Ja. Ja,
der ist da schon dankbar mit seinen Generationszeiten, aber für eine Bachelorarbeit reicht es dann doch nicht so ganz. Aber man kann sich das auch transient anschauen, also in den tatsächlich injizierten Eiern, die dann zu Embryonen werden, kann man auch schon Zellen sehen, die das Signal dann tragen. Und ja, also am Ende der Bachelorarbeit habe ich es gerade so mal geschafft, dass ich ein bisschen Calcium-Oszillationen sehen konnte. Nicht in Beta-Zellen, sondern im frühen Embryo, aber ja, waren auch eher Gehversuche.
Ist das Thema weiter verfolgt worden dann, weißt du das, an dem Lehrstuhl?
Ja, also der ganze Lehrstuhl hat sich schon sehr viel mit diesen Beta-Zellen auseinandergesetzt. Ob sie diese Generation von Calcium-Sensoren dann weiter eingesetzt haben, weiß ich gar nicht so genau. Die wurden dann auch noch ein paar Mal weiterentwickelt im Feld. Ja.
Und dann hast du deine 1, 2, 3, 4 Abschlüsse irgendwie gehabt. Stand dir damit die Welt der Masterstudiengänge grundsätzlich offen oder war das halt diese schwierige Übergangsphase und wie ging es dann weiter?
Ich wollte ja sehr korrekt sein. Ich war ja auch Studienvertreterin zu der Zeit und in der Fachschaft und sowas und hatte da Einblicke tief ins Hochschulgesetz von Österreich, die will man eigentlich überhaupt nicht haben. Und ich wollte dann immer sehr korrekt sein und habe an den Unis, wo ich mich beworben habe für den Masterstudiengang, habe ich das dann alles versucht zu erklären. Und da kannst du dir vorstellen, das sprengt auch schnell mal so einen Interviewrahmen und es interessiert die Leute vor allem auch überhaupt nicht, habe ich festgestellt. Also ich kann mich erinnern, bei dem Master, wo ich dann gelandet bin in Dublin, haben die dann irgendwann, sie haben dann gar nichts mehr verstanden und haben dann nur so gesagt, okay, so you went to university for 3 years and you got a degree for that, this is fine for us. Und dann habe ich gesagt, okay. Just saying, I'm officially not allowed to call it a bachelor's, but fine.
Okay. Das heißt, nächster Schritt war dann Dublin.
Genau, nächster Schritt war dann Master in Dublin am Trinity College. Auch sehr spannend. Ich hatte mich dann im Bachelorstudiengang schon so ein bisschen in Molekularbiologie, Genetik verliebt und habe dann einen Master in molekulare Medizin gemacht. Musste aber feststellen, dass ein Masterstudiengang im englischsprachigen Raum ein bisschen was anderes ist als im deutschsprachigen.
Inwiefern?
Ja, das englische System ist halt einfach so ein bisschen anders gedacht. Also die ganze Bologna-Initiative hat ja eigentlich darauf abgezielt, diese Abschlüsse zu harmonisieren, hat aber dann doch irgendwie wieder so viel deutsches Denken reingebracht, dass man trotzdem ganz viel da vollpacken muss an Inhalten und 3 Jahre Bachelor sehr vollpacken mit Inhalten und dann auf jeden Fall 2 Jahre Master, muss immer drauf und dann Promotion. Und ich habe dann festgestellt, dass das englischsprachige System eigentlich ein bisschen anders ist und zwar viel eher so Y-förmig, dass quasi alle durch den Bachelor gehen. Die sind teilweise auch 4-jährig dort, 3 bis 4 Jahre Bachelor. Und danach entscheidet sich eigentlich eher so, wenn du in die Forschung gehen willst, dann steigst du direkt in deinen PhD ein meistens. Und wenn du in die Privatwirtschaft willst, dann steigst du dann normalerweise eben raus und gehst in einen Privatwirtschaftsjob. Und wenn man jetzt sehr zynisch sein will, dann könnte man sagen, dass der Masterstudiengang übrig bleibt für die, die keinen Job in der Privatwirtschaft kriegen und die keine PhD-Stelle kriegen. Und deswegen wird man da so ein bisschen oft mal stiefmütterlich behandelt in diesen Masterstudiengängen. Man wird so oft mal so ein bisschen fast wie so zweite Wahl behandelt. Okay, ihr wart, wenn ihr eine PhD-Stelle wolltet, dann wart ihr zu doof dafür. Wenn ihr in die Privatwirtschaft wolltet, dann wart ihr zu doof dafür. Jetzt seid ihr halt nochmal hier wie so quasi Sitzenbleiber. Und das war irgendwie erstaunlich. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das irgendwie gecheckt habe.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich sagen würde, in Deutschland ist es eher so, dass du mit einem Bachelor stiefmütterlich erstmal behandelt wirst. So Jobaussichten und sowas sind damit eher schwierig. Da wird der Master schon erwartet.
Aber ich glaube, das ist wirklich oft mal eine Fehleinschätzung auch unter den Studierenden. Also ich glaube zum Beispiel, dass die Privatwirtschaft das teilweise gar nicht so sieht und vielleicht für viele Jobs auch so Bachelor-AbsolventInnen gar nicht so uninteressant fänden würden. Aber ich kenne voll diese Folklore, ne, dass man sagt, also du musst auf jeden Fall noch den Master machen, weil ansonsten geht gar nichts. Aber ich glaube, ich würde es nicht unbedingt immer glauben.
Ja. Dann der Masterstudiengang, als du dich dran gewöhnt hast. Wie lief der? Was hast du da so gemacht?
Der war einfach im Vergleich auch mit, sagen wir mal, kontinentaleuropäischen oder im deutschsprachigen System Masterstudiengängen, die ich kennengelernt habe, sehr verschult, sehr vorlesungslastig, sehr wenig Labor. Was ich wirklich alles sehr merkwürdig fand, weil du bist da zwar in so einem Klassensystem, also wir waren gerade mal 24 Leute und wenn ich einen Studienplan designe, also wie gesagt, ich habe mich immer auch viel mit dem Unisystem auseinandergesetzt, wenn ich ein Studium designe, was eh sehr stark auf Vorlesungen aufbaut, dann kann ich da auch 200 Leute durchschieben. Wir hatten viele Vorlesungen, wo ordentliche ProfessorInnen vorgetragen haben und es saßen einfach wir 24 Leute da und haben denen zugehört. Und hatten in dem ganzen Jahr irgendwie 2-3 Wochen Labor, das war auch sehr, wo wir auch sehr eigentlich auf einem Level durchgeschleust wurden, was du bei uns eher so aus einem Bachelor kennst.
Ja, erstaunlich. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht im englischsprachigen Raum. Da hätte ich jetzt auch gedacht, kleinere Kurse, aber auch viel Laborarbeit. Interessant. Aber an sich so nehme ich mal an, also in Dublin war ich als Tourist halt auch mal, es gibt glaube ich schlechtere Studienorte als Dublin, würde ich vermuten,
auf jeden Fall.
Oder?
Auf jeden Fall, also in Dublin habe ich mich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe dann allerdings trotzdem das Jahr in Dublin, es war ja nur ein 1-jähriger Masterstudiengang, ich habe das Jahr nicht mal voll gemacht, weil uns wurde dann angetragen, dass es ein Fellowship-Programm gibt, das nannte sich EuroLife, mit dem man Auslandsmasterarbeiten machen kann. Und die Masterarbeit in Dublin, das war dann schon absehbar, war irgendwie ähnlich sparflammig mit ungefähr 2 Monaten im Labor. Und in dieser Auslandsmasterarbeit konntest du immerhin 4 bis 5, du hast dann so eine Extension bekommen, konntest du 4-5 Monate ins Labor. Außerdem wurde einem irgendwie Flug und Unterkunft gezahlt. Und ich mir gedacht, das klingt ja eigentlich irgendwie ganz nett. Und habe so in meiner Klasse rumgefragt, weil die haben gesagt, bis zu 4 würden wir da fördern. Bis zu 4 BewerberInnen. Und ich gefragt, ob da irgendjemand vielleicht überlegt, das zu machen. Und keiner aus meiner Klasse wollte jemals weg aus Dublin. Das waren alles Leute, die in Dublin groß geworden sind. Viele haben bei ihren Eltern gewohnt und konnten sich nicht vorstellen, diese Stadt je zu verlassen. Und am Ende war ich die Einzige, die dieses Programm genutzt hat. Und bin dann nach Stockholm gegangen für die Masterarbeit.
Auch eine schöne Stadt.
Ja, war für mich ein bisschen Kulturschock. Ist schon, sagen wir mal, etwas steifer so als Dublin. Aber ja, war auch auf jeden Fall spannend. War dann am Karolinska-Institut für so 4 Monate.
Ja.
Und ja, war auch spannend.
Was war da dein Thema?
Da ging es dann schon ein bisschen in die Neurogenese, was ich dann noch ein bisschen mehr in meiner Promotion dann gemacht habe. Aber es war eine sehr überschaubare Arbeit. Also es war eine reine Expressionsstudie eigentlich. Also es waren In-Situ-Hybridisierungen von verschiedenen Transkriptionsfaktoren, die im Zusammenhang standen mit Schizophrenie. Mhm. Das war der eine Teil der Arbeit, die im Prinzip das das Expressionsmuster dieser Faktoren, in dem Fall im Säugergehirn anzuschauen. Und der andere Teil, der ging aber auch mehr schief. Der hat hauptsächlich auf qPCRs basiert, wo dann die Frage war, ob im Patientenmaterial diese Faktoren unterschiedlich reguliert sind wie in Kontrollsamples. Mhm.
Und kam aber kein vernünftiges Ergebnis für dich raus.
Nee, aber das lief auch methodisch nicht so richtig gut. Also das heißt, ja. die Kontrollen haben auch schon gezeigt, dass das ganze Experiment nicht so richtig lief. Das würde man, wenn man mehr Zeit hat, einfach wiederholen. Aber die Zeit hatte ich nicht. Mhm.
Wie würdest du eigentlich den Begriff In-Situ-Hybridisierung jemandem erklären, der nicht den biologischen Hintergrund hat?
Also die Frage ist, wie viel Zeit habe ich, wie weit kann ich ausholen? Also aber sagen wir es mal so, du fängst an mit einem Gewebeschnitt, das kann jetzt irgendwie ein Gewebe von irgendeinem Organ sein oder von einem Embryo oder was auch immer und du fragst dich, es ist ja in allen Zellen ist der gesamte genetische Code drin, aber nicht in allen Zellen wird alles abgelesen. Und indem du eine Sonde machst, die spezifisch mit der RNA von einem Gen hybridisiert, kannst du die Stellen finden in diesem Gewebe, wo halt diese RNA vorhanden ist, also wo das Gen exprimiert ist. Und dann hast du quasi ein Abbild, du machst es entweder über eine Farbreaktion oder über einen Radioaktivfilm, hast du ein Abbild von dem Muster quasi, in welchen Zellen dieses Gen abgelesen wird, also gerade aktiv ist. Und wenn du das dann eben zum Beispiel im Fall von embryonalem Gewebe über die Zeit machst, dann siehst du so, okay, wann wird das Gen wo, in welchen Zellen abgelesen.
Genau, und dann kann man ja in Organen vergleichen, ob das jetzt eben im Hirn aktiv ist oder in der Leber oder sonst wo.
Genau.
Ja. Ja, dann hattest du deinen Masterabschluss irgendwann in der Tasche. Wie ging es dann für dich weiter?
Also ich bin dann tatsächlich noch mal ein Jahr zurück nach Innsbruck. Das war so eine Mischung aus, sagen wir mal, Gap Year und aber auch, ich habe nebenher mein Philosophiestudium dann noch abgeschlossen. Hm. Also da war nicht mehr so viel übrig, dass ich das ganze Jahr Vollzeit gebraucht hätte. Mhm. Das heißt, ich bin auch viel gereist und habe nebenher meine letzten Lehrveranstaltungen für Philosophie fertig gemacht und habe mir überlegt, was ich als nächstes mache. Und ich hatte dann ein Angebot, manchmal denke ich mir, das hätte ich vielleicht annehmen sollen, für so ein Erasmus Mundus Masterprogramm in Bioethik. Spannend an dem Programm fand ich vor allem, dass es ein Jahr lang ist, was sich aufteilt zwijn Löwen in Belgien, Nijmegen in Holland und Padua in Italien.
Oh.
Drei Monate jeweils oder vier an all den Standorten. Aber ich habe mich dann doch entschieden, irgendwie direkt in eine Promotion zu gehen, hatte mich auf eine Promotionsstelle beworben in Freiburg.
Mhm.
Und bin dann nach Freiburg und dort bin ich dann auch insgesamt 8 Jahre geblieben.
Oh, ja. Was war da dann dein Thema?
Da ging es wieder um Transkriptionsfaktoren. Da habe ich auch viele In-Situ-Hybridisierungen gemacht. Da ging es um Transkriptionsfaktoren in der embryonalen Hirnentwicklung. Und auch wieder zurück am Zebrafisch-Modell, den ich ja aus dem Bachelor schon kannte und mit dem ich unbedingt weiterarbeiten wollte. Und genau, da habe ich dann Transkriptionsfaktoren untersucht, die, wenn es nach meinem Chef gegangen wäre, am besten in der dopaminergen Zelldifferenzierung wichtig wären. Das waren so quasi Kandidatengene. Könnte sein, dass das unbekannte Faktoren sind, die für die Dopaminzellen noch wichtig sind. Die sind medizinisch besonders relevant. Ich habe die dann sehr genau untersucht, diese Transkriptionsfaktoren, habe gefunden, das Dopaminsystem kommt auch völlig ohne die klar. Also
so ein Ärger.
Genau. Mein Chef hat ein völliges Interesse an diesen Faktoren verloren und ich habe mir so gedacht, okay, was mache ich jetzt damit? Für irgendwas müssen die ja gut sein. Mhm. Und dann habe ich weiter geschaut und dann habe ich irgendwie andere interessante Bereiche im Gehirn gefunden, wo die wichtig sind. Habe mich dann mit der Zirbeldrüse angefreundet.
Mhm.
Auch nicht so ganz zum Wohlwollen von meinem Chef. Der fand die wahnsinnig unspannend, aber ich fand die dann immer spannender. Da gibt es ja auch so einen netten Philosophiebezug, ne? Weil René Descartes, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, der so ein wichtiger französischer Denker, der hat da auch den Interaktionsort zwischen Geist und Körper gesehen in dieser Zirbeldrüse. Ja.
Ich habe gerade sofort gedacht, also die Zirbeldrüse beim Menschen ist jetzt ja schon nicht riesengroß, aber Zirbeldrüse beim Zebrafisch, über was für eine Größe reden wir da?
Gute Frage und kommt drauf an, wie alt der Zebrafisch ist. Ich habe mir ja meistens Embryonalentwicklung angeschaut und da reden wir jetzt, wenn wir von so einem 3-, 4-, 5-tägigen Embryo reden, von nicht mehr als 70, 80 Zellen. Mhm. Wie viele das dann im Adulten sind, traue ich mich jetzt nicht zu sagen, aber ein anderer Fun Fact, im Menschen liegt die Zirbeldrüse ja ganz tief drinnen im Gehirn und bei Teleosten, also zum Beispiel bei Knochenfischen, so wie beim Zebrafisch, da liegt die direkt unter der Schädeldecke und die Schädeldecke ist da auch tatsächlich transparent, also da fällt direkt Licht drauf und die Zellen in der Zirbeldrüse sind ja selber lichtsensitiv. Das heißt, und es sind die gleichen Zellen, die dann auch, wir wissen mittlerweile, die Hauptfunktion der Zirbeldrüse ist ja die Melatoninproduktion in der Nacht. Und es sind wirklich diese photorezeptiven Zellen, die auch das Melatonin ausschütten, wenn sie eben nicht durch das Licht inhibiert werden.
Ja, spannend.
Und das hat sich dann erst später in der Evolution, als sich das Gehirn dann noch so ein paar Mal um sich selber gefaltet hat, hat sich diese Zirbeldrüse nach innen verschoben, aber beim Zebrafisch liegt sie noch direkt unter der Schädeldecke.
Wow. Spannend, das wusste ich so auch nicht. Jetzt überlege ich, ob man mit Licht im Hirn den Schlaf beeinflussen kann.
Kann man tatsächlich. Du kannst mal ins Internet schauen. Du kannst dir so wie diese Kopfhörer, die man ins Ohr steckt, kannst du dir Lichtdioden ins Ohr stecken. Das soll dir dann zum Beispiel in den dunklen Jahreszeiten soll das dann gegen so Winterdepressionen helfen und sowas. Und wenn du dir mal überlegst, wie zum Beispiel, wenn du dir so eine Taschenlampe unter die Handfläche hältst, ne, dann wirst du feststellen, dass doch eigentlich menschliches Gewebe doch relativ viel durch so Licht sogar durchlässt. Ja. Also es ist gar nicht so abwegig, dass auch wenn unsere Zirbeldrüse tief drin im Gehirn liegt, da auch tatsächlich doch noch Licht drauf fällt.
Ja, ein Licht am Ende des Tunnels. So. das war dein Promotionsthema dann.
Ja, also ein Paper habe ich dann in diese Zirbeldrüse, habe ich dann über diese Zirbeldrüse geschrieben. Dann habe ich mich mit einem anderen Paper sehr tief in die Neuroanatomie, ich hätte nie gedacht, dass ich mal Anatomie mache, habe ich eine neuroanatomische Arbeit gemacht. Und ja, mein drittes Paper könnte man vielleicht nennen, so der Rest von meinem Laborbuch. Also, da habe ich alles andere noch so verwertet, was ich nicht sonst wo untergebracht habe.
Und du hattest eben ja gesagt, du warst 8 Jahre da. War das dann deine Doktorandinnenzeit oder hast du auch Postdocs sogar da noch gemacht?
Ja, also fast. Ich habe tatsächlich sehr lange promoviert. Aber ich habe dann noch eine kurze Postdoc-Phase am Uniklinikum in Freiburg gemacht. Das war nicht mehr so sehr eine komplett neue Postdoc-Stelle, sondern es war eine Kollaboration, die ich schon während meiner Promotion mit diesem Labor hatte. Und die haben mir dann noch ein bisschen Vertrag angeboten und habe dann noch so ein bisschen diese Kollaboration weitergeführt zu Skelettfehlbildungen am Modell Zebrafisch. Genau. Also es war, der Großteil war schon Promotion und dann noch so eine sehr kurze Postdoc-Zeit.
Und hattest du dann noch mit der Frage dich beschäftigt, ob du weiter im Wissenschaftssystem bleiben willst, also ob du selbst weiter die akademische Karriere anstrebst oder war dir da schon klar, dass das nicht mehr deins wäre?
Ich war da tatsächlich etwas unentschlossen. Ich war da auch noch offen dafür. Ich war weder auf der Seite, dass ich sage, das muss unbedingt, ich möchte unbedingt akademische, professorale Karriere hinlegen. Ich hab's aber auch nicht ausgeschlossen gehabt. Ich bin allerdings mit meinem damaligen Partner dann nach Hamburg gegangen. Und also für mich war immer klar, wenn akademische Karriere, dann muss das einfach, das muss vom Thema her, es muss mich so fesseln, es muss mich so packen, dann muss ich einfach intrinsisch motiviert sein und ganz oder gar nicht und voll. Und da habe ich in Hamburg nicht wirklich unbedingt die Forschungsmöglichkeiten gesehen, wo ich da direkt anknüpfen könnte oder mich so reinfuchsen. Und dann habe ich eben eher auch bewusst geschaut in so Bereiche, die mich, hast du ja vielleicht schon gemerkt, auch immer so ein bisschen interessiert haben, so das Wissenschaftssystem, Uni auch so ein bisschen als Organisationssystem und habe mich dann nach Wissenschaftsmanagementstellen umgeschaut und habe dann eigentlich meine erste Stelle klar im Wissenschaftsmanagement bekommen. Das war bei PIR, Das ist die Partnerschaft zwischen dem DESI und der Uni Hamburg.
Ah, mhm.
Und es ist so ein kleines Office mit so 4, 5 ja, WissenschaftsmanagerInnen, KoordinatorInnen nennt man das auch oft, die halt dann eben so ein bisschen versucht haben, diese Partnerschaft mit Leben zu füllen, hatten dann auch ein gewisses Budget und das hat sich dann aufgeteilt sowohl in Nachwuchsförderung, also Promovierenden und Postdocs fördern. Wir hatten aber auch so Geld, um so kleine Seed Funds für so Starter, für in frühen Karrierephasen, ein bisschen um Projekte zu starten. Genau, und haben aber auch so Vernetzungsveranstaltungen, so Forschungsaustauschveranstaltungen, mhm, sowas organisiert. Und ich war eben für diesen Bereich Postdoc-Qualifizierung zuständig. Also ja, man hat ja irgendwie festgestellt in den letzten Jahren, dass also eigentlich deutschlandweit hat man sich sehr viel um Promovierende gekümmert. Mehr und mehr Promovierende sind dann auch in diese strukturierten Programme gekommen, so Graduiertenkollegs und so weiter. Und im Bereich Postdocs, die hat man eigentlich als so eine Gruppe eigentlich kaum bearbeitet. Man, man weiß nicht genau, wer sind die eigentlich genau, was machen die so, was brauchen die so. Und die wollten da ein bisschen was dran ändern. Und deswegen habe ich erstmal rausgefunden, wer so da die Postdocs so sind und was die so gebrauchen könnten, damit es denen besser geht.
Und was braucht ein Postdoc so? Aussichten vielleicht?
Ja, wenn du die Postdocs fragst, dann wollen alle einfach unbefristete Stellen. Also die meisten würden sich tatsächlich Karrierewege abseits der Professur, aber mit Dauerstellen wünschen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich bin dann auch zunehmend auch selber kritischer geworden, was diese ewigen Forderungen angeht, weil klar wünscht man sich ja eine grundfinanzierte Möglichkeit, weiter sehr frei zu forschen, ohne groß Personalverantwortung, ohne groß Infrastruktur oder Budgetverantwortung. Und das ist, also wir haben ja einen sehr, sehr, sehr schmalen und immer schmaler werdenden Mittelbau in Deutschland. Das finde ich schon auch nicht gut. Aber dass dieser Bereich auch tatsächlich jetzt nicht so überbordend groß sein kann und wahrscheinlich eher kompetitiv ist, das denke ich mir, das sehe ich schon auch so. Aber deswegen insofern gerade auch die internationalen Postdocs haben schon auch gebraucht viel das System verstehen. Also viele fahren dann wirklich auch nach 6 Jahren WIS-Zeit-VG-Verträgen komplett gegen die Wand. Also weil sie auch einfach davor sich nicht damit auseinandergesetzt haben. Teilweise haben sogar die PIs sich damit nicht auseinandergesetzt. Dann hast du so eine Situation, wo ein PI den Postdoc liebend gerne verlängern würde, auch die Gelder dafür hätte, befristete Gelder natürlich. Der Postdoc würde liebend gerne bleiben, auch auf einer befristeten Stelle. Aber es geht dann einfach nicht mehr, ne? Weil es bis Zeit-VG-Zeit ausgereizt ist. Und das kommt für viele Leute dann sehr plötzlich. Und da ein bisschen das System besser zu kennen und zu wissen, was eigentlich, wie man sich darauf vielleicht auch strategisch vorbereiten kann, das hat sicherlich geholfen. Und dann habe ich vor allem auch so, sagen wir mal, im Sinne klassischer Personalentwicklung so Weiterbildungsangebote über fachlicher Art für diese organisiert, Workshops für Leadership oder für alles Mögliche.
Dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, sperriges Wort, was du erwähnt hattest, da denke ich auch immer, das ist eine echte Falle im System und ich musste auch relativ lange im System sein, um davon überhaupt erstmal richtig mitzukriegen und was das bedeutet, also dass man eben maximal 12 Jahre angestellt sein darf auf Stellen, also auf Landesstellen, bevor man entfristet werden muss. Und in der Regel wird halt nicht entfristet, sondern dann kriegst du eben keinen Vertrag mehr. Kann anders aussehen bei Projektstellen, also wenn das Geld woanders herkommt. Und es ist ja noch aufgesplittet in 6 Jahre vor der Promotion, 6 Jahre nach der Promotion. Und da denke ich immer, die akademische Karriere ist auch eigentlich ein so riskanter Weg. Du machst deinen Bachelor, bist du Anfang, Mitte 20, machst deinen Master, bist Ende 20, Anfang 30, promovierst, bist noch ein paar Jahre im System und auf einmal bist du 40 Jahre alt, hast immer noch keine Entfristung, bekommst an der Uni keinen weiteren Vertrag mehr und hast aber auch nicht irgendwo anders mal reingeguckt. Und dann stehst du da und musst woanders eine Stelle suchen. Und das finde ich immer ganz schön riskant und finde, dass darauf zu wenig auch an den Unis aufmerksam gemacht wird.
Ja. Das, also da kann ich dir fast voll umfassend zustimmen. Also es gibt viele Flaws und man versteht auch teilweise, wo es herkommt. Teilweise geht es aber ein bisschen an dieser Intention auch irgendwie vorbei. Man kann auf der einen Seite darüber diskutieren, ob man an diesem System was ändert, aber auch zumindest muss man parallel die Leute über dieses System aufklären. Ja. Also, dass die Leute auch einfach wissen, was da jetzt auch irgendwie ihre Rechte und Möglichkeiten sind, was vielleicht auch die Rechte und Möglichkeiten der arbeitgebenden Seite ist und sowas. Also ich glaube auch, da tut man gut daran, auch die Nachwuchswissenschaftlerinnen einfach frühzeitig zu informieren.
Ja, und da kann ich eben auch jedem und jeder nur raten, einfach mal ein bisschen rechts und links am Weg zu gucken, was geht noch und was können Optionen sein, wenn ich eben raus will aus der Wissenschaft. Wie ging es nach Hamburg dann weiter für dich?
Ja, also ich habe in Hamburg, wie gesagt, ich habe dann so Workshops und sowas teilweise organisiert, einfach indem ich irgendwelche externen TrainerInnen da eingekauft habe. Aber in dem Bereich, wo ich mich auch eigentlich selber ganz wohl gefühlt habe, jetzt kommen wir vielleicht zur Wissenschaftskommunikation, was uns vielleicht auch ein bisschen vereint, habe ich mich dann auch ein bisschen selber eingebracht und habe dann auch eigene Workshops konzipiert und teilweise auch eigene Workshops gegeben. Am Anfang habe ich mich das noch nicht so ganz alleine getraut, deswegen habe ich dann damals auch Michael Büker angeschrieben, gemeinsamer Freund von uns. Ja. Der wohnt in Hamburg und ist Physiker und ist ganz großartiger Wissenschaftskommunikator, kann sowohl, finde ich, sehr, sehr, sehr gut schreiben, kann auch sehr, sehr, sehr gut sprechen, Stichwort Podcasts. Und mit ihm habe ich dann angefangen, diese Science-Chatter-Workshops zu machen. Also meine Idee war damals, dass ich diesen Bereich, ich finde das Wort Nachwuchs oft so ein bisschen problematisch, aber bleiben wir mal dabei, Nachwuchsförderung, also so Workshops und Qualifizierung von Promovierenden und Postdocs, das verbinden wollte mit tatsächlicher Öffentlichkeitsarbeit. Weil ich einfach festgestellt habe, wenn man jetzt, was weiß ich, zum Beispiel Promovierende in einen Workshop schickt zum Thema Podcasting und der Workshop ist von mir aus großartig, dann kommen die da alle raus und sagen, voll cool, das mache ich jetzt, das will ich jetzt, ich werde jetzt Podcasterin. Und dann kommt einfach die Realität und der Arbeitsalltag und haut denen in die Fresse und das passiert einfach nie und es kommt nie dieser Podcast raus. Und deswegen war meine Idee, dass wir wirklich Workshops machen, wo man am Ende des Workshops auf Publish drückt und dann ist die eigene Episode draußen. Und jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin erstellt wirklich im Workshop irgendein Produkt, was danach online geht.
Ja, cooles Konzept. Müsste man hier auch mal machen. Nein, Peter, haben wir.
Haben wir doch.
Genau. Science Chatter Ruhr.
Genau. Genau, und unter dieser Science Chatter Hamburg Nummer haben wir dann eben gestartet, zunächst mit Blogposts, dann mit Podcasts. Ich habe es dann auch einmal mit Videos gemacht, zwar mit externen Coaches, weil ich es mir selber nicht zugetraut habe, aber mit dem gleichen Konzept und auch mit Science Slams. Und gerade die Blogposts und Podcasts-Workshops, die wurden dann teilweise auch von anderen Einrichtungen angefragt. Mensch, könntet ihr das auch mit unseren WissenschaftlerInnen machen? Und dann gab es eben verschiedene Ableger.
Ja.
Zum Beispiel Science Chatter Ruhr.
Ja, sehr schön. Also ist nach wie vor echt eine sehr gute Idee. Da müssen wir auch nochmal gucken, ob wir nicht auch die zweite Staffel hier mal noch anschieben.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, also vielleicht können wir hier ein bisschen Werbung machen. Wer immer mal podcasten wollte und sich alleine nicht traut oder denkt, es ist in der Gruppe lustiger, der soll sich vielleicht einfach mal melden.
Genau, sehr gerne. Ja, ging dann die Hamburg-Zeit schon zu Ende oder warst du da noch länger?
Ja, ich war in Hamburg in vielerlei Hinsicht nicht so ganz glücklich. Ich wurde mit der Stadt nicht so warm. Auch die Stelle hat jetzt auch nicht so viel Zukunftsaussicht. Und dann hatte ich mich eben eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen ins Blaue rein beworben und hatte dann dieses Angebot hier aus Duisburg, aus der Uni Duisburg-Essen. Ich wollte das schon fast absagen, weil ich erinnere mich im Telefonat dann, nachdem sie mir die Stelle angeboten haben, zu sagen, ich weiß nicht mal, wo eure Stadt liegt. Und die Person auf der anderen Seite, das fand ich so großartig, hat dann sofort gesagt, ja, das macht ja nichts, das müssen Sie ja nicht wissen. Sie müssen ja nur in Zug einsteigen in Hamburg, ein Zugticket kaufen nach Duisburg und dann hier aussteigen. Sie müssen ja nicht wissen, wo das liegt. Und das hat mir total eingeleuchtet.
Ja.
Und dann bin ich mal hierher gekommen und habe mir das angeschaut, habe gemerkt, es sind, wo auch immer es liegt, es sind 3 Zugstunden von Hamburg. Und habe dann tatsächlich 50-50 eine Weile gearbeitet mit einer 50% Stelle in Hamburg, 50% hier. Da sagen viele, das ist verrückt, aber ich fand einmal in der Woche 3 Stunden in die eine und 3 in die andere Richtung zu fahren eigentlich nicht so schlimm. Und genau, und dann habe ich irgendwie hier eher an der Uni Duisburg-Essen aufgestockt und weitergemacht.
Genau, und da warst du ja erst an einem Forschungsinstitut hier in der Nachbarschaft, Zenide.
Ja, Zenide ist ja eigentlich eine Einrichtung der Uni selber. Das ist eine sogenannte zentrale Einrichtung, glaube ich, heißt es, die einen der Themenschwerpunkte repräsentiert, nämlich die Nanowissenschaften. Und innerhalb dieser Nanowissenschaften ist sehr viel konzentriert bei Zenide auf dieses Thema auch Energie. Und dann kam ich eigentlich auch zum ersten Mal so enger in Kontakt mit diesen Energiethemen und dann auch mit dem Thema Wasserstoff. Und ich bin ja jetzt seit auch schon fast 3 Jahren dann am ZBT gelandet. Das ist ein An-Institut der Uni Duisburg-Essen, aber im Prinzip ein unabhängiges Forschungsinstitut, was sich eigentlich fast ausschließlich mit Wasserstofftechnologien befasst.
Genau, und Zenide, sage ich mal, da hat die Biologie zumindest am Rande auch noch eine gewisse Rolle gespielt. Also es gibt auch biologische Arbeitsgruppen, meine ich, die da beteiligt sind. Und damals hattest du ja noch stärker den Fokus auf der Wissenschaftskommunikation. Jetzt am ZBT, Zentrum für Brennstoffzellentechnik. Was ist da deine Aufgabe?
Ja, also ich hatte da das große Glück, ich habe die Kolleginnen vom ZBT auch schon ein bisschen über die Arbeit mit Zenide kennengelernt und hatte da so ein bisschen die Möglichkeit, den Zuschnitt dieser Stelle auch selber zu beeinflussen. Und also die hatten sowohl Bedarf bei Unterstützung, was die Kommunikation angeht, als auch, das hab vor allem ich so gesehen, auch so ein bisschen Unterstützungsbedarf bei diesem Thema Wissenschaftsmanagement ein bisschen weiter gefasst. Also vor allem auch Promotionen am eigenen Haus fördern, wissenschaftliche Publikationen fördern, vielleicht auch so ein bisschen Konferenzteilnahmen anspornen, Forschungsdatenmanagement, solche Themen, die an Unis klassischerweise seit geraumer Zeit von so WissenschaftsmanagerInnen bespielt werden. Und deswegen habe ich da eigentlich direkt mit dieser Doppelrolle angefangen, Kommunikation und Wissenschaftsmanagement. Und ja, das ist dann jetzt eigentlich zu so einem kleinen Team geworden, organisiert als Stabsstelle. Und da im Bereich Kommunikation arbeiten dann nochmal 1 bis 2 Leute neben mir und im Wissenschaftsmanagement auch nochmal so 1, 2, 3.
Cool. Und wie sieht dein Arbeitsalltag so aus? Gibt es eine typische Arbeitswoche oder ist da alles wahnsinnig im Fluss und unterschiedlich?
Das sagen jetzt wahrscheinlich fast alle, aber tatsächlich ist das wirklich enorm unterschiedlich. Also da gibt es echt nicht viel Routine, was ich halt auch wirklich schön finde. Also mir fällt da eine Anekdote ein von Freestyle Physics, wo ihr ja netterweise mich auch mal gefragt hat, ob ich da als Jurorin tätig sein will, was mir natürlich viel, viel, viel Spaß gemacht hat. Und da hatte mich eine Promovierende aus der Physik gefragt, warum ich denn die Forschung verlassen hätte. Und ohne, dass ich jetzt irgendwie da groß drüber nachgedacht hätte davor, habe ich dann irgendwie spontan gesagt, weißt du, als ich promoviert habe, da habe ich so richtig unfassbar schwere Probleme bearbeitet. Die waren fast zu schwer für mich und ich habe monatelang daran gekaut und so irgendwie, klar, ne, beim Promovieren, da versuchst du den Wissensraum, den menschlichen zu erweitern und wenn das Problem leicht wäre, dann hätte es schon mal jemand gelöst und dann habe ich monatelang irgendwie mir den Kopf zermartert und Experimente gemacht, um irgendwie ganz, ganz klitzekleine, vielleicht weitere Einsichten zu erlangen. Und heute denke ich mir, so, heute löse ich ungefähr 20 Probleme am Tag und alle davon sind trivial. Also wirklich, ne? Es ist nichts davon ist Rocket Science. Und also in jedem Fall im Vergleich, es gibt schon ein bisschen schwerere Probleme und leichtere. Aber es ist halt einfach so vielfältiger und du merkst aber dafür eigentlich auch jeden Tag wieder, dass du irgendwas halt dann doch auch löst und bearbeitest und abschließt. Und wenn es nur dann halt doch leider überbordend viele E-Mails sind, die bearbeitet werden müssen oder sowas, ist es halt so, es sind stetiger und kleinere und überschaubare Probleme, die sich dafür auch schneller bewältigen lassen.
Das, also Probleme lösen ist ja auf jeden Fall eine schöne Sache. Das kann ich mir vorstellen, dass das da am ZBT sehr, sehr schön ist. Ja. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, ich sehe auf LinkedIn zum Beispiel, dass du auch sehr aktiv bist, was eben so die Wissenschaftspolitik dann angeht oder die Forschungspolitik, also dass du auch Kontakte in den Landtag suchst, da viele Veranstaltungen hast, Wasserstoff, Besuchstage und andere Sachen. Das spielt auch eine relativ große Rolle an der Stelle, oder?
Ja, also wenn wir uns den Bereich Kommunikation anschauen, dann ist es für mich schon auch nochmal ein ganz neues Umfeld gewesen an so einem anwendungsnahen Institut. Also überhaupt ist das Umfeld, dieses Spannungsfeld auch zwischen anwendungsnaher Forschung und so dieses Spektrum und Grundlagenforschung, das beschäftigt mich jetzt auch seitdem sehr stark, weil ich kannte halt eigentlich großteils Uni. Mhm. Großzügig grundfinanzierte Forschungs, sagen wir mal, Landschaften promovieren, wo man sehr, sehr, sehr viel Freiraum hat, wo jetzt wenig auch an Projektanträgen irgendwie zu schreiben ist oder Projektberichten. Und es ist in dieser anwendungsnahen Forschung schon sehr, sehr, sehr anders. Also die meisten unserer Projekte sind zusammen mit Privatwirtschaft. Da gibt es auch so Sachen wie Auftragsforschung, die ganz schrecklich geheim ist und wo irgendwie IP zu schützen ist, wo ganz schlimme NDAs unterzeichnet werden, also schlimm, ne? Aber NDAs unterzeichnet werden, die sehr, sehr, sehr streng gelebt werden müssen und so. Und es ist eine ganz andere Art der Kommunikation, wo schon auch mehr alleine über eine 20-prozentige Grundfinanzierung ergibt sich, dass halt vieles von dem, was du an Kapazitäten in diese Kommunikation steckst, mhm, auch einfach, es ist darauf angewiesen, dass es auch einen gewissen monetären Return irgendwann mal liefert. Es, mhm, ist weniger das vielleicht pure, freie Rauskommunizieren aus Spaß an der Verbreitung, sondern ein bisschen gezielter, vielleicht mehr in Richtung Unternehmenskommunikation, auch auf bestimmte Zielgruppen und sowas, mhm, zugeschnitten. Das ist auch sehr spannend und war für mich auch neu und da lerne ich auch bis heute noch täglich dazu. Mhm.
Jetzt ist es beim Wasserstoff ja auch so, dass das ein Thema ist, was immer durch unterschiedliche Hype-Zyklen läuft und so in den frühen Corona-Jahren war ein ziemlicher Hype und wir machen jetzt alles mit Wasserstoff und bauen riesige Kapazitäten auf und dann gab es ja schon einen gewissen Crash, dass Fördergelder auch wieder gestrichen worden sind. Wie bist du oder wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, ich habe ja nur noch so diesen letzten Hype-Zyklus dann wirklich irgendwie nochmal selber erlebt. Das ist schon relativ heftig. Also auf einmal fragt wirklich von überall, fragen alle an und Wasserstoff und alles wird in den größten und buntesten Farben und riesengroß ausgemalt und das rettet die Welt in 5 Jahren. Und man muss so ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich davon nicht selber so wegtragen lässt. Vor allem für mich, als ich da neu in diesem Bereich war, war das auch erstmal wirklich noch schwierig einzuordnen. Mich haben dann schon einige meiner KollegInnen da irgendwie ganz gut geerdet, die gesagt haben, ach ja, ist mal wieder diese Phase. Wart's nur ab, in ein paar Jahren ist wieder anders. Das ist auch, glaube ich, wichtig, das immer mal wieder im Hinterkopf zu behalten, weil man natürlich in so Hype-Phasen auch teilweise sehr, sehr, sehr leicht an viel Fördermittel kommt und dann vielleicht als so ein Institut auch vielleicht verleitet ist, sehr stark zu wachsen, was immer, mhm, mal wieder in so Hype-Phasen passiert ist. Und dann muss man natürlich auch wieder ein bisschen konsolidieren, vor allem wenn man sehr stark auf diese politischen Förderinstrumente angewiesen ist. Und da glaube ich, haben wir es ganz gut geschafft, dass wir auch in diesen Hype-Phasen nicht zu sehr einfach irgendwie unbedacht eben auch gewachsen sind, dass wir auch durch diese Konsolidierungsphasen relativ gut durchkommen. Jetzt sind wir definitiv eher wieder in einer Konsolidierungsphase, aber man muss halt am Ende schauen, was man dann, wenn man rauszoomt, an diesen Graphen dran fittet.
Ja, jetzt erwähnst du schon einen Graphen, da gibt es ja diesen typischen Hype-Graph. Ich kriege ihn nicht ganz auf die Reihe, ich glaube du schon.
Der Gantner Hype-Cycle. Ja. Wobei ich muss wirklich mittlerweile sagen, je öfter ich den Gantner Hype-Cycle sehe, desto mehr denke ich mir, ja, du kannst halt alles an alles fitten, wenn du willst. Ja, da ist halt natürlich zunächst mal so ein Überschuss an überzogenen Erwartungen und dann gibt es das viel zitierte Tal der Tränen Und dann gibt es normalerweise eben diese Phase, wo man dann ins Produktive, wo dann die überzogenen Erwartungen irgendwie, diese Zähne gezogen wurden und dann kommt man irgendwo in produktives Arbeiten. Und auch wenn ich ein bisschen kritisch zu dieser Kurve stehe, ein bisschen kann man das schon wahrnehmen. Und es ist dann, finde ich, schon auch in der Kommunikation sehr wichtig, dass man diese überzogenen Narrative schon auch klar als solche vielleicht auch benennt und dann eben vielleicht auch sagt, ja, nee, aber also es ist vielleicht wirklich nicht in allen Anwendungen der Heilsbringer. Und jetzt lasst mal ein bisschen zurückschrauben und wir müssen erstmal wirklich noch eine Menge Probleme lösen, bevor wir da überhaupt an das denken, was ihr da gerade ausmalt.
Ja, da, also ich habe selber so diesen Zwiespalt. Mir ist halt völlig klar, dass wir Wasserstoffkapazitäten aufbauen müssen, zum Beispiel um die Stahlproduktion irgendwann mal grün zu bekommen oder auch, dass wir Elektro-Langstreckenflugzeuge haben werden, glaube ich jetzt eher noch nicht für die nächsten Jahrzehnte. Aber der Wasserstoff, den wir produzieren können, der wird einfach viel zu schade sein, als dass wir den in der heimischen Heizung oder in unserem Auto verbrennen. Und wenn dann eben immer dieses Gerede ist von, ja, wir müssen die Verbrenner schützen, da komme ich manchmal aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, wenn eben so getan wird, ja, wir haben ja gar kein Problem, wir haben in 3 Jahren die E-Fuels und damit läuft das alles. Ja, das finde ich schwierig,
das,
wie man damit
umgeht. Das Verrückte ist ja, dass wir auch so ein, teilweise auch zu Recht, so ein Dämpfer in diesen überzogenen Wasserstofferwartungen haben, weil wir halt merken, es ist teurer als gedacht und vielleicht auch irgendwie schwieriger als gedacht, überhaupt in diesen Mengen grünen Wasserstoff zu produzieren. Und das müssen wir jetzt anerkennen, dass es wirklich tatsächlich noch ein gutes Stück Arbeit bedeutet, irgendwie wirklich grünen Wasserstoff in einiger Menge zu produzieren. Und E-Fuels würden ja erst dann Sinn machen, wenn wir von diesem Zeug so viel zu viel haben, dass wir das tatsächlich nochmal auf Kohlenstoff draufflanschen können, um es dann wieder runter zu verbrennen. Und dann muss ich sagen, okay, Leute, aber dann müsst ihr jetzt wirklich erstmal diese ganzen Wasserstoffprobleme, wenn wir die alle gelöst haben, wenn wir so viel Wasserstoff haben, dann können wir gerne über E-Fuels reden.
Ich erinnere mich auch vor Jahren, dass ein Problem bei Wasserstoffautos noch war, Wasserstoff H2 ist halt ein super kleines Molekül. Du hast einen Tank kaum dicht genug bekommen, dass der auch bei Rumstehen auch nach 2 Monaten dann immer noch Wasserstoff drin hat und nicht einfach leer gedampft ist. Weißt du, ob dieses Problem eigentlich gelöst ist oder kämpft man damit auch immer noch?
Ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie viel die tatsächliche Leakage ist. Also in so einem Gesamtsystem, wenn wir uns vorstellen, Wasserstoff als Energieträger, großskalig im Energiesystem, dann werden wir über diese ganze Prozesskette auch immer substanziell Leakage haben. Wir müssen uns die auch sehr genau anschauen, weil Wasserstoff auch ein Treibhausgas ist und so weiter. Aber wenn man das in Relation setzt zum CO2, dann ist das Ganze eigentlich immer noch besser, wenn es auf Wasserstoff basieren würde. Aber zurück zu den Tanksystemen. Ich glaube, die Tanksysteme sind weitestgehend so dicht, dass das kein großes Problem darstellt. Aber eben, du musst auf jeden Fall diese sehr, sehr großen, schweren Wasserstofftanks halt haben mit viel Linings und ganz viel Abdichtung. Das ist ja ein bisschen auch das Problem, warum sich dieses Wasserstofffahrzeug nicht so wirklich durchgesetzt hat. Also einerseits, weil uns der grüne Wasserstoff fehlt, aber andererseits auch, weil die Batterietechnologie so viel Fortschritt gemacht hat, dass es für die Reichweiten, die man jetzt im Pkw-Bereich auch irgendwie erwartet und gerne hätte, halt einfach völlig ausreichend ist, auch vom Gewicht her, da eine Batterie reinzusetzen. Beim Wasserstoff ist es halt so, dass du zunächst mal ein relativ schweres Antriebssystem hast, eben genau über diese Tanks und so weiter. Diese Tanks dann allerdings größer zu skalieren, also das skaliert dann das Gewicht nicht mehr linear mit. Mhm. Ja, da ist dann die Kurve am Ende besser. Das heißt, bei Fahrzeugen oder Fliegzeugen oder Schwimmzeugen, die halt sehr lange Distanzen zurücklegen müssen, da die würden halt einfach mit einer Batterie, die wirklich im Gewicht linear skaliert, halt irgendwann würde das nicht mehr funktionieren. Wohingegen bei einem Wasserstoffsystem, da hast du am Anfang erstmal ein großes Grundgewicht, aber es skaliert dann natürlich sehr viel besser.
Ah ja, ja, auch spannend. Jetzt, also für mich bist du ja noch Biologin, denn du hast ja mal Bio studiert. Biologie und Wasserstoff, gibt es da für dich noch Schnittmenge?
Da begeben wir uns auf für mich ganz gefährliches Halbwissen Eis. Vielleicht spielst du an auf meinen Artikel, den ich mal in meinem Blog Gehen der Woche veröffentlicht hat. Da hat mich selber mal interessiert, mir anzuschauen, ob es Paper gibt oder was der Stand der Forschung ist, biogen Wasserstoff zu produzieren, beziehungsweise tatsächlich Wasserstoff den Organismen produzieren. Und natürlich gibt es Paper dazu, zu allem gibt es Paper. Aber wenn man dann mal überschlägt, welche Mengen Wasserstoff aus diesen Kulturen rauskommen, selbst wenn man mal alle Probleme, wie man den dann einfängt und ob der sauber ist und so weiter, wenn man all diese Probleme erstmal außen vor lässt, rein auch mengentechnisch, glaube ich, sind wir da momentan noch relativ weit entfernt von irgendeiner großskaligen, industriellen, sinnvollen Nutzung.
Und sonst im Arbeitsalltag auch, würdest du sagen, also gibt es Teile deines Studiums, die dir auch noch weiterhelfen? Oder ist es so einfach generell, was die Fähigkeiten, sei es Lektüre und Ähnliches, sich reindenken in Themen, das ist das, was dir heute noch hilft? Oder gibt es auch da noch inhaltlich?
Es ist schon eher Letzteres. Also ich lese schon auch hier und da nochmal Paper, die sind dann meistens eben nicht mehr aus dem Bereich, den ich früher behandelt habe, aber auch allgemein das, wie man so ein Paper liest, das ist sicherlich etwas, was ich auch vor allem in meiner Promotion gelernt habe und was mir jetzt noch hilft. Und allgemein, es hilft mir einfach, glaube ich, dass ich dieses Wissenschaftssystem auch so intensiv von so vielen Seiten gesehen habe. Also selber aktiv als Forschende, auch schon allein über Studienvertretungen, damals hat mir das Mandate gebracht in eben so Fakultätsräten und Curricularkommissionen, Berufungskommissionen, Habilitationskommissionen und sowas und dann auch später im Wissenschaftsmanagement, auch wieder an der Uni und im Forschungsinstitut, dass ich, glaube ich, einfach so Wissenschaft als System da eigentlich einen ganz guten und auch von vielen Perspektiven geprägten Einblick habe, das hilft mir jetzt in meiner täglichen Arbeit schon sehr.
Und da finde ich es jetzt auch wieder schön, dass dir eben auch die Dinge helfen, die du eben neben dem Studium damals gemacht hast. Also die Fachschaftsarbeit zum Beispiel. Ich war auch damals in der Fachschaft und auch mal im Fachschaftsrat und auch in Berufungskommissionen und habe da auch relativ früh Einblicke eben ins Wissenschaftswesen bekommen, die bei mir auch relativ früh dafür gesorgt haben, dass ich gesagt habe, okay, also promovieren und wissenschaftliche Laufbahn ist definitiv nicht meins. Aber es waren auf jeden Fall wertvolle Erfahrungen, die ich da sammeln konnte.
Ja, ich glaube, das unterschätzen viele, weil viele denken dann zunächst mal wirklich als das Inhaltliche. Und gerade als wir hier jetzt in dein Büro spaziert sind, habe ich ja auch gesagt, ich vermisse das schon manchmal, dass ich halt wirklich in einem Bereich so krasse Expertin war. Und das jetzt halt wirklich langsam nicht mehr bin. Also nicht mal mehr in dem Bereich, wo ich es war. Der hat sich nämlich auch weiterentwickelt und ich bin nicht dran geblieben. Und ich bin jetzt halt einfach in nichts mehr so irgendwie die total krasse Koryphäe. Und das fehlt mir manchmal. Aber ich glaube, wenn ich es abwäge, dann finde ich doch wieder, also dieser Aspekt mit den 20 Problemen am Tag lösen und alle sind letztlich trivial. Es gibt mir dann doch vielleicht irgendwie mehr nochmal so aus meiner Arbeit zurück.
Ja. Hast du noch Tipps für Leute, die sich für Wissenschaftsmanagement interessieren, wie man da eben einsteigen kann?
Ja, kommt drauf an, auf welcher Karrierestufe. Also gerade eben im Studium würde ich sagen, alles, was in Richtung diese Studienvertretungssachen angeht, auch irgendwie diese akademische Selbstverwaltung in Gremien, in Ausschüssen. Und selbst wenn man da keinen Zugang findet, dann glaube ich, hilft sogar, wenn man das in anderen Strukturen hat. Wenn man im Volleyballverband ist und da irgendwo vielleicht in der Geschäftsstelle oder eine Schatzmeisterei oder irgendwie oder auch da eine Öffentlichkeitsarbeit oder sowas macht. Also wirklich, man sollte nicht unterschätzen, was, wie du ja auch schon gesagt hast, ne, was man so neben dem Studium vielleicht auch irgendwie macht, was dann am Ende wirklich interessante Skills sein könnten, auch für die Laufbahn.
Ich habe mal gelesen, in Speyer gibt es auch, ich weiß nicht, entweder Fortbildung oder sogar Studium an so einer Verwaltungshochschule, wo man auch Wissenschaftsmanagement tatsächlich eben nochmal vertieft auch eben studieren oder sich fortbilden kann.
Ja, die haben einen eigenen Masterstudiengang, einen Master of Public Administration für Wissenschaftsmanagement. Ich spiele auch immer mal wieder mit dem Gedanken, den vielleicht mal noch zu studieren.
Wobei ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass du da noch was dazulernen kannst, weil du so viele Erfahrungen halt on the job eben gemacht hast.
Ja, aber ich glaube, man kann immer noch mal dazulernen. Und oft ist es ja auch dann auch vielleicht der Austausch mit anderen Studierenden, die dann vielleicht auch in anderen Einrichtungen ein bisschen ähnliche Jobs haben oder sowas. Ich weiß es jetzt auch nicht, ob es sich so lohnen würde. Weiß auch noch nicht, ob ich es mache, aber habe es mir schon mal angeschaut. Aber ja, die haben auch so einzelne Weiterbildungen. Da gibt es auch das Zentrum für Wissenschaftsmanagement. Da habe ich auch schon einzelne Weiterbildungen gemacht. Mhm. Also sowas gibt es auch. Die sind teilweise nicht so ganz günstig. Mhm. Und man kann auch, wenn man sich umschaut, auch irgendwie aber günstigere Angebote finden. Beziehungsweise gerade, wenn man jetzt Promovierender oder Promovierende ist, dann gibt es eigentlich an fast allen Unis auch so eben diese Stellen, das, was ich früher auch gemacht habe, die so Weiterbildungen organisieren.
Ja.
Da sich auf jeden Fall umschauen, was angeboten wird und eventuell sogar auch auf diese Leute, diese WissenschaftsmanagerInnen, die da arbeiten, zugehen und sagen, wenn man spezifischen Weiterbildungswunsch auch irgendwie nochmal hat. Die organisieren das im Zweifelsfall vielleicht auch gerne dann.
Und also meines Wissens sind diese Kurse auch förderfähig. Also das heißt, wenn man vielleicht nach dem Studium, nach der Promotion auf Jobsuche ist und arbeitssuchend gemeldet ist, gibt es eben auch finanzielle Unterstützung, damit man eben nicht alleine diese Kosten, die dann doch meistens bei mehreren tausend Euro liegen, tragen muss.
Ja, da lohnt es sicherlich auch zu fragen, ob jetzt ChatGPT oder irgendwelche Anlaufstellen, aber sich da irgendwo informieren, ja.
Gut, gibt es noch ein Thema, was wir noch nicht angeschnitten haben, was dir noch unter den Nägeln brennt?
Ganz bestimmt, aber das wären jetzt so viele, dass wir, glaube ich, den restlichen Tag irgendwie hier sitzen.
Genau, wir sind ja nicht beim Zeit-Alles-Gesagt-Podcast, der auch mal 8 Stunden dauert.
Ja, da bin ich jetzt auch ein bisschen froh drum vielleicht.
Ja, doch, ist auch in meinem Sinne. Ja. Nee, dann, Theresa, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich werde dein LinkedIn-Profil mal verlinken. Also ich vermute mal, Menschen dürfen sich auch bei dir melden und du bist ja auch große Netzwerkerin und gerne mit Leuten im Kontakt.
Sehr, sehr, sehr gerne. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, wenn Menschen vielleicht Menschen auf Karrierewegen sehen, die sie inspirierend finden oder aus irgendwelchen Gründen interessant, fragt sie doch einfach mal an, schreibt die an. Also bei mir kann das auf jeden Fall jeder sehr gerne tun. Und wenn ich weiterhelfen kann, dann freue ich mich darüber.
Sehr gut. Dann vielen Dank. Bis bald.
Danke dir auch. Ciao, ciao.
Und das war sie schon wieder, Botenstoff Episode 26, veröffentlicht am 7.05.2026. Mein Name ist Peter Kohlhartmann und ich freue mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Zwischen der letzten Folge und dieser ist zugegebenermaßen ein wenig Zeit vergangen, aber ich kann euch berichten, dass ich schon 2 weitere Folgen aufgenommen habe und davon mindestens eine auch im Mai noch veröffentlichen werde. Wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Feedback geben möchtet oder mir sonst einen Kommentar hinterlassen wollt, freue ich mich immer über Nachrichten unter info@botenstoff.eu oder auf Insta, Blue Sky oder LinkedIn. Ich freue mich auch schon sehr auf diesen Samstag, denn da bin ich eingeladen von der Uni Münster, um meinen Werdegang vorzustellen. Eine engagierte Gruppe von Studierenden veranstaltet dort den Berufsfeldertag 2026 und zahlreiche Leute werden da Vorträge halten und ihren Werdegang erklären. Ich habe gesehen, dass auch zum Beispiel Lars Dietrich mit dabei ist, mit dem ich auch schon mal eine Episode hier aufgenommen habe. Sollte es danach Informationen dazu geben, werde ich euch die natürlich in der nächsten Episode noch verlinken. Ansonsten wünsche ich euch nun alles Gute, macht's gut und bis bald.